eine Auseinandersetzung mit dem Gasstreit, der zwischen der EU, Russland und der Ukraine stattgefunden hat. Und wie alle Jahre wieder im Winter, jetzt schon zum dritten Mal, haben wir die Alarmmeldung zu hören bekommen, Russland und die Ukraine machen wieder Ärger mit dem Erdgas. Uns wird der Gashahn zugedreht, wir kriegen kein Erdgas mehr geliefert. Heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Wirtschaftsteil, Merkel fürchtet Abhängigkeit von russischem Gas. Politiker und Zeitungsfritzen tun der interessierten Öffentlichkeit kund, wir, also Deutschland bzw. die EU, wir brauchen das russische Erdgas. Es ist notwendig für die Energieversorgung unserer Wirtschaft und damit wir alle unser Wohnzimmer heizen können. Damit das Gas zu uns rüberfließt, hat die EU Verträge abgeschlossen mit Russland, das ist also unser Lieferland. Mit der Ukraine, die hat das Gas durchzuleiten, sie ist unser Transitland. Unsere Versorgung mit dem Russengas hat reibungslos zu laufen, darauf hat die EU ein Recht. Welches diese beiden Störenfriede Russland und Ukraine missachten, wenn sie mit ihren Streitereien unsere Energieversorgung behindern? Die sollen gefälligst für uns funktionieren. Wenn nicht, dann missbrauchen sie das Erdgas, nämlich als eine politische Waffe. Von den Russen sind wir das ja quasi schon gewohnt, es steht ihnen jedoch ganz und gar nicht zu. So ungefähr der Tenor der öffentlichen Verlautbarungen im Januar dieses Jahres zum Thema Streit um das Erdgas, wie man das von einer freien, demokratischen Presse eben kennt, entschieden parteiisch für die deutsche bzw. EU-Interessenlage und deswegen auch ein bisschen ignorant und verlogen. Deshalb sind einige sachliche, klar und richtig Stellungen vonnöten. Heute im Studio unsere Gäste Barbara und Heinz Scholler, Redakteur der politischen Zeitschrift Gegenstandpunkt. Sie werden den Gasstreit unter folgenden drei Gesichtspunkten darlegen. Erstens dem Energiepreis von Haus aus politisch. Zweitens dem Energiepreis zwischen Russland und Ukraine als einen extra politischer Preis. Und drittens, wie die EU ihre Betroffenheit zeigt und aus der Betroffenheit Aufsichtskompetenz verlangt. Barbara, du beginnst, glaube ich.
Ja, genau. Also die erste Klarstellung, die wir machen wollen, ist die Frage, was ist eigentlich ein Energiepreis oder der Energiepreis, um den es hier geht, die Behauptung, ein von Haus aus politischer Preis von allem Anfang an. Schon die im Tonfall der Beschwerde vorgetragene Redeweise vom Erdöl oder Erdgas als missbräuchlich eingesetzter politischer Waffe, schon diese Beschwerde stellt sich dumm gegenüber dem durchaus nicht unbekannten, ganz speziellen Charakter des Handels mit diesem ganz speziellen Gut. Erstens generell, was Energiehandel überhaupt angeht. Und zweitens schon gleich, in Hinsicht auf die noch einmal ganz spezielle Beziehung zwischen diesen zwei Ländern, Ukraine und Russland. Und dazu haben auch nicht zuletzt die Interessen der EU-Staaten an der Ukraine und an Russland einen gewichtigen Beitrag geliefert. Also hierzu der Reihe nach die entsprechenden Klarstellungen. Es gibt Verträge, das ist klar. Es gibt Verträge zwischen der EU und Russland, EU, Europäische Union. Verträge über die Gaslieferungen, über die Preise, über die Menge und so weiter. Aber wenn Staaten wie Russland und die EU Verträge über Energielieferungen abschließen, übrigens Verträge, die die Staaten auch tatsächlich schließen, zusätzlich zu den Verträgen, die zwischen diesen einschlägigen Firmen Gazprom und Naftogaz Ukraine, die Firmen, die jeder Experte auch schon als ziemlich staatsnah erläutern kann, dann sind diese Verträge grundsätzlich etwas ganz anderes als wenn Hinz und Kunz, also irgendjemand, Privatleute oder Leute, die halt Handel miteinander treiben, miteinander einen Vertrag schließen. Also wenn zum Beispiel Kunden und Verkäufer irgendwelcher Waren, sagen wir mal Kaviar gegen Kühlschränke, miteinander kontrahieren. Denn die Ware, um die es in den Verträgen zwischen Russland und der Europäischen Union geht, um die Menge und die Preise von Erdgaslieferung, diese Ware ist nicht irgendein beliebiger Handelsartikel, sondern ein sogenanntes strategisches Gut. Strategisches Gut, das heißt deswegen so, weil es einen notwendigen Grundstoff darstellt für alle sonstigen Reichtümer, für Produktion und Konsumtion ganz generell. In kapitalistisch verfassten Nationen folgt daraus ein Imperativ für die dort herrschende Staatsgewalt. Diese, also die Staatsgewalt, hat für zweierlei zu sorgen. Einmal für die kontinuierliche Versorgung mit Energieträgern und zum Zweiten, diese Versorgung muss zu einem Preis geschehen, der, weil er ein notwendiger Kostpreis für alle übrigen Kapitalisten ist, also zu einem Preis geschehen, der mit dem Kapitalwachstum am Standort Deutschland verträglich zu sein hat. Dieser Preis darf das Kapitalwachstum nicht ungebührlich belasten.
Tja, und wenn nun aus einer Laune der Natur heraus, zum Beispiel der Standort Deutschland, nicht mit genug Erdöl und Erdgas gesegnet ist, und wenn umgekehrt diese Naturschätze auf dem Territorium moderner Staaten lagern, die ungefähr genauso rechnen wie die Standortverwalter hierzulande, tja, was dann? Dann erwächst den Standortverwaltern hierzulande die anspruchsvolle Aufgabe, aus Öl oder Gas, die eben nicht uns, sondern anderen Geschäftemachern und Nationen gehören, so etwas zu machen wie unser Öl oder Gas. Also im Verkehr mit anderen Staaten einen Zustand herbeizuführen, wo diese beliebte Rede von unserem Öl oder unserem Gas, die den eigenen Besitzanspruch über andere Herren Bodenschätze recht unbefangen zu Protokoll gibt, wo also diese beliebte Rede von unserem Öl oder Gas mehr ist als bloßes Anspruchsdenken. Vielmehr sind bei anderen Staatsgewalten praktisch gültige Anhaltspunkte dafür herzustellen, dass der Spruch von unserem Öl eben mehr darstellt als eine anmaßende Metapher. Und dafür, dass das eintritt, dafür ist es mit einem tatsächlich stattfindenden Besitzerwechsel, wo per Kauf das Eigentum an Energieträgern an den Kunden übergeht, gar nicht getan. Naja, schon klar, auch hierfür, für diesen Besitzerwechsel per Kauf, ist eine gediegene, zum Beispiel deutsche, Geld- und Kapitalmacht sehr förderlich. Zumal viele der dann schon gleich so genannten Ölstaaten es im Weltkapitalismus gar nicht erst so weit bringen, dass sie für ihren Ölreichtum daheim eine profitable Verwendung hätten. Also, das Geld muss schon da sein zum Kaufen von Energieträgern. Nur ist das eben bloß die halbe Miete bei einer Veranstaltung, wo am Ende der Kunde, der doch vom Öl oder Gas stofflich abhängig ist, also wo der Kunde, diese abhängige Kreatur, dann dazu imstande ist, dem Lieferanten gegenüber so aufzutrumpfen, dass der sich nach seinem Kunden zu richten hätte. So ungefähr halt, wie die deutsche Öffentlichkeit sich im aktuellen Gasstreit beträgt. Ja, das ist schon eine eigenartige Umkehrung der Abhängigkeiten. kann man auch noch so ausdrücken, dass justament die dicksten Energieverbraucher der kapitalistischen Welt betonen, dass sie nicht erpressbar sein dürfen. Diese eigenartige Umkehrung der Abhängigkeiten, die hat ihren Grund in der Anwendung außerökonomischer Macht, politischer und militärischer Macht. Und das ist ja letztlich niemandem ein Geheimnis, dass dem so ist. Die mächtigste Nation des Weltkapitalismus, die USA, die sind auch an führender Stelle bei der Herstellung und Absicherung des sogenannten Weltenergiemarktes zugange, den dann auch sogenannte Mittelmächte à la Deutschland einerseits benutzen und andererseits darauf neidisch sind, was die USA sich auf dem Felde dann da so alles herausnehmen. Naja, ihr kennt schließlich auch die Parole von Demonstranten, kein Blut für Öl, also auch denen ist der Zusammenhang, der kapitalistische Zusammenhang von wahre Energie und Krieg durchaus geläufig. Und ihr kennt genauso gut den praktischen Bescheid aus Washington als Antwort auf diese Parole. Der Bescheid aus Washington heißt, aber immer Blut für Öl. Und wenn dann, wie neulich im Irak, auch noch der Sache von Freedom and Democracy zu dienen ist, das heißt eine unbotmäßige Herrschaft durch eine US-konforme Herrschaft zu ersetzen ist, dann teilt die Weltmacht Nummer 1 eben in aller Freiheit mit, dass die politische Kontrolle über ihre auswärtigen Machtgrundlagen ihr jederzeit einen Krieg wert ist. Die besagten Mittelmächte à la Deutschland, die nehmen sich genau daran ein Beispiel. Immerhin steht schon seit Mitte der 90er Jahre in den offiziellen Einsatzdoktrinen der deutschen Bundeswehr drin, dass die Offenhaltung sogenannter vitaler Versorgungsrouten für Erdöl und Erdgas Grund genug ist, dieser niedlichen Mittelstreitmacht den Schießbefehl zu erteilen.
Was diese Redeweise vom sogenannten politischen Missbrauch des Handels mit Energieträgern, was damit los ist, es weiß man auch irgendwie, ein politischer Kampfbegriff und es ist ein diplomatischer Ordnungsruf an die Adresse des Handelspartners. Die unsachgemäße Seite daran ist, dass allen, die daran führend beteiligt sind, schon von Berufswegen klar ist, was Verträge dieser Sorte sind, inklusive Abmachungen über die Höhe der Gaspreise, das sind nie einfach bloß ökonomische, sondern immer zugleich auch politische Akte. Politische Akte, die sehr viel zu tun haben mit Einordnung, also politischer Einordnung, mit politischer Rangordnung, mit Anerkennung oder Nichtanerkennung der jeweiligen politischen Gewichte und Interessen. Auch und gerade wenn sich EU-Länder in Energiefragen mit einem Staatenkaliber wie Russland einlassen, dann dringen sie nach besten Kräften und gestützt nicht zuletzt auf ihre Beziehungen zur Weltmacht USA darauf, die russische Seite in eine nach europäischem Interesse gestaltete Energieordnung in Europa einzuordnen. Dabei treten die Euros bemerkenswert anspruchsvoll auf, nämlich nach dem Motto, weil wir, die EU, russisches Erdgas brauchen, weil wir von euch, ihr Russen, abhängig sind in Bezug auf dieses strategische Gut, deshalb muss es reibungslos zu uns rüberfließen, egal was ihr euch vielleicht damit ausrechnet. Die EU tut so, als habe sie in ihrem Vertrag mit Russland nicht einfach eine bestimmte Menge Erdgas, sondern gleich die Verfügung über die komplette Rohstoffquelle eingekauft. Als ob die Verträge mit Russland allen Ernstes darüber entschieden hätten, dass Russland nicht anders kann, als genau so und nur so zu funktionieren, wie die EU es sich wünscht, nämlich als Rohstoffhinterland der EU. Es zeugt also von nichts anderem als einem gediegenen Kontroll- und Aufsichtswillen der Euroführer an die Adresse Russlands, wenn sie die unausrottbare politische Qualität der Ökonomie der strategischen Rohstoffe bei diesem aktuellen Streit um das Erdgas mal eben gerade vergessen und so tun, als würden sie dabei um das hier einzig zählende Recht des Käufers auf Belieferung geprellt, und zwar der Grund eben wegen politischer Böswilligkeit ihrer Vertragspartner im Osten. Gut, Heinze, machst du weiter.
Ja, also bisher haben wir uns abgearbeitet an dieser Redeweise vom angeblich missbräuchlich politisch umgewidmeten oder eingesetzten Gaspreis. Ein Vorwurf, der von europäischer Seite hauptsächlich an die Adresse von Russland ergangen ist. Und wollten im ersten Teil schon mal darauf aufmerksam gemacht haben, bei einem sogenannten strategischen Gut, wie bei diesen Energieträgern à la Erdöl und Erdgas, ist es von Haus aus eine gewisse Verlogenheit, so zu tun, als gäbe es da einen rein ökonomisch, marktmäßig sozusagen natürlich zustande gekommenen Preis, der dann durch politischen Missbrauch von dieser Marktmarge abweichend gemacht wird. Naja, vielleicht kann ich es dahingehend nochmal zusammenfassen, den Befund. Da ist mir Folgendes eingefallen. Ihr kennt doch sicher alle diesen alten Komiker, den Karl Valentin. Der hat mal einen Sketch gemacht, da kommt die Passage drin vor. Und ich bin von Ihnen abhängig und nicht Sie von mir. Merken Sie sich Ihnen das? Naja, so ungefähr kommt diese Redeweise der EU-Oberen erstmal daher, wenn sie sagen, wir brauchen das Öl aus oder das Gas aus Russland. Und weil wir das brauchen, weil wir darauf angewiesen sind, deswegen müsst ihr Russen uns zuverlässig und zu den uns schmeckenden Preiskonditionen damit beliefern. Also um meinen Vergleich mit dem Karl Valentin fertig zu machen, dass der Abhängige in einem Deal als Fordernder auftreten kann, dass die abhängige Kreatur gegenüber denen, wovon sie abhängig ist, als Richtliniengeber auftreten kann. Das unterstellt im tatsächlichen imperialistischen Leben durchaus so etwas wie, man muss sich darum kümmern, die eigenen, auch über die Ökonomie hinaus reichenden Machtmittel und Machtgrundlagen gegenüber dem Handelspartner so zum Einsatz zu bringen, dass diese komische Redeweise von unserem Öl oder unserem Gas, was doch den anderen gehört, mehr ist als bloß eine anmaßende Metapher. Soweit die Zusammenfassung. Jetzt geht's gleich weiter mit, also jetzt nähern wir uns den gewissermaßen den konkreten Umständen des verflossenen weihnachtlichen und silvesterlichen Gasstreites zwischen Russland und der Ukraine und der betroffenen EU. Und dabei, tja, also beim Energiepreis zwischen Russland und der Ukraine, das ist doch ein ganz extra politischer Preis, würde ich mal behaupten. Die EU, die präsentiert sich durch den Gasstreit als Geisel der beiden streitenden Staaten Russland und Ukraine, so als ob Europa hier das schuldlose Opfer wäre und mit den Ursachen dieser Streitigkeiten nicht das Allergeringste zu tun hätte. Dabei, denke ich mir, dürfte jedem politisch bloß halbwegs informierten Zeitgenossen eigentlich sogleich Folgendes einfallen: Wenn die Beziehungskiste zwischen diesen beiden Staaten, Ukraine und Russland, zur Debatte steht. Es ist gerade mal so 5 Jahre her, dass sich die Ukraine, dabei vom Westen tatkräftig unterstützt, in einer sogenannten orangenen Revolution von ihren nach der Auflösung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken noch übrig gebliebenen Beziehungen mit Russland losgesagt und eine westlich orientierte Regierung installiert hat, bei deren Bestätigung durch Wahlen bekanntlich der Westen damals ebenfalls massiv mitgemischt hat. Das war und ist es bis heute ein feindseliger Akt eines ehemaligen Mitgliedes der Sowjetunion gegenüber Russland, nämlich das Nachbarland Ukraine wechselt mit der erklärten Absicht, der NATO und der EU beizutreten, ins Lager der Widersacher Russlands über. Die neue Regierung der Ukraine will den nationalen Fortschritt ihres Landes darin suchen, sich für die ins Auge gefassten neuen Bündnispartner USA und Europa dadurch nützlich und wichtig und dadurch sich wichtig zu machen, dass die Ukraine sich bei der Eindämmung russischer Macht an vorderster Front positioniert. Übrigens eine Umdefinition der ukrainischen Staatsräson, die in der Ukraine selber noch sehr umstritten ist, vor allem im an Russland angrenzenden östlichen Landesteil, in dem Wirtschafts- und sonstige Beziehungen zu Russland noch halbwegs funktionieren. Jedenfalls aus solchem Stoff bestehen im Kern die politischen Beziehungen zwischen Kiew und Moskau, eben aus gegeneinander gerichteten geostrategischen und Bündnisinteressen großen Kalibers. Und diese politische Qualität, die soll sich nicht bemerkbar machen, wenn Russland und die Ukraine über die Belieferung der Ukraine mit Erdgas durch Russland streiten. Zumal übrigens die Ukraine in Sachen Energieträger im Wesentlichen auf die Belieferung durch Russland angewiesen ist.
Genau, denn auf der anderen Seite haben die neuen Freunde der Ukraine im Westen, also in Washington, Brüssel und so weiter, die haben ihren orangenen Schützlingen nämlich keineswegs so quasi als Dankeschön für den Lagerwechsel so etwas wie eine erneuerte kapitalistische Basis fürs Konkurrieren auf dem kapitalistischen Weltmarkt spendiert. Also die haben da gar nichts geliefert als Ersatz für die weggefallenen Wirtschaftsbeziehungen zu Russland und schon gleich nicht eine neue Energiebasis. Also die sind weiterhin voll von Russland abhängig. Überhaupt soll es für die Ukraine, soll es für die Ausstattung der Ukraine mit Finanzmitteln, die auf den globalen Weltmärkten etwas zählen, damit sein Bewenden haben nach dem Willen des Westens, dass der Ukraine die Gebühren für die Durchleitung von Gas und Öl aus Russland zu dessen westlichen Abnehmern, dass das also die Einnahmequelle der Ukraine ist. Das soll ihr als einziges Mittel an Einnahmen zu kommen zur Verfügung stehen, nämlich Transitland zu sein für Energieträger. Und damit soll die Ukraine ihr Glück in der globalisierten Marktwirtschaft suchen mit diesen Einkünften. Und mit den Mitteln, die sie damit an Land ziehen kann, soll die Ukraine nach dem Willen des Westens jetzt auch ihre eigenen Energieimporte bezahlen. Energieimporte, die überwiegend aus Russland kommen. Mehr an, man kann sagen, brüderlicher Hilfe in Anführungszeichen, hat die zum Westen gewendete Ukraine aus den westlichen Heimatländern des Weltkapitalismus nicht zu erwarten. Umgekehrt, auf der anderen Seite, brüderliche Hilfe für die Ukraine gab es tatsächlich allerdings aus Moskau. Also wenn es jetzt noch die realsozialistische Welt gäbe, dann wären die Preise, die Moskau für das Erdgas von der Ukraine verlangt hat bisher, wohl mit diesem Ehrentitel brüderliche Hilfe tituliert worden. Man hat ja auch im Zuge des Gasstreits in der Zeitung erfahren, dass Russland jetzt erst, also jetzt zu Beginn des neuen Jahres und für künftig der Ukraine Weltmarktpreise für Gas abverlangen will. Was umgekehrt heißt, dass die Ukraine bis jetzt zu Vorzugspreisen unterhalb des Weltmarktniveaus versorgt wurde von Russland. Das ist zweifellos eine Sorte von politischem Preis fürs Gas, und selbstverständlich von Moskau mit der politischen Kalkulation verbunden, Kiew solle sich seine Hinwendung zur NATO und zur EU noch einmal überlegen und stattdessen den Nutzen anständiger Beziehung zu Russland ins Auge fassen, was denn auch sonst in dieser sehr politischen Abteilung von Kommerz. Bemerkenswert ist bloß, wie dies in unserer Öffentlichkeit vorgekommen ist. Dieser bis dato eingeräumte politische Freundschaftspreis ist nicht als politischer Preis wahrgenommen worden, sondern erst die Erhöhung dieses Preises aufs Weltmarktniveau. Bei Russland anscheinend nach dem Urteil der hiesigen Öffentlichkeit etwas Ehrenrühriges, das Preisniveau des Weltmarkts zur Messlatte für die Preisforderungen zu machen. Also gilt bei uns offenbar der niedrige politische Preis, den Russland bis jetzt der Ukraine gewährt hat, sozusagen als der natürliche Preis für Erdgaslieferungen zwischen diesen beiden Ländern. Und jede Erhöhung durch Russland gilt der hiesigen Öffentlichkeit dann dementsprechend als unanständig und erpresserisch gegenüber unseren Freunden von der Orangenen Front, wie eingangs gesagt. So verlogen geht parteiliches Denken vom Standpunkt eines nationalen Wir in Anführungszeichen aus.
Und es wird aus Europa ungerührt verlangt, dass Russland seine Vorzugskonditionen der Ukraine gegenüber auch dann aufrechterhält, wenn deren Präsident und seine Anhänger sich immer feindseliger gegenüber Russland verhalten. Genau das ist nämlich im Verlauf des letzten Viertel bis halben Jahres passiert. Und das hat ursächlich beigetragen zur Eskalation des Streits mit Russland bis hin zur Einstellung der Gaslieferungen in die Ukraine und der Durchleitung in die Empfängerländer im Westen. Übrigens, Klammerbemerkung, das Material zum Folgenden ist in unseren führenden Medien eher ignoriert als ausgebreitet worden. Nichtsdestotrotz ist es durchaus via Internet und so jedem zugänglich, der sich bloß dafür interessiert. Es ist zugänglich nicht zuletzt in Gestalt von Publikationen, die sich als Medium der Politikberatung verstehen, zum Beispiel die Ukraine-Analysen der Forschungsstelle Osteuropa der Universität Bremen. Wir bedanken uns übrigens beim Gegenstandpunkt für dessen Research und die Überlassung der einschlägigen Materialien. Klammer zu. Also, die Ukraine, die sich seit der Orangenen Revolution ja, löblicherweise heißt es hierzulande, endgültig dem Weltmarkt des Kapitals geöffnet hat. Die bekommt die Wirkungen der weltweiten Finanzkrise ausgesprochen heftig zu spüren. Soweit ist dieser Laden, die Ukraine, also durchaus angekommen im globalen Kapitalismus, dass die Ukraine dessen Krise erfährt, und zwar als dramatischen Entzug von Kapital samt der damit einhergehenden Brachlegung der ganzen ökonomischen Tätigkeit, die eben deswegen brachgelegt wird, weil sie ja auf Kapitalwachstum gegründet ist. Die ukrainische Wirtschaft, die ist inzwischen weitgehend abgewickelt, einschließlich der bislang halbwegs funktionierenden Abteilungen wie der Stahlindustrie. Die Währung verfällt rapide. Der Staatshaushalt ist nahezu bankrott. Sein definitiver Bankrott ist nur durch Kredite des Internationalen Währungsfonds abgewendet worden, jedenfalls vorläufig abgewendet worden. Übrigens, apropos Internationaler Währungsfonds. Der Kredit des IWF an die Ukraine, den gab es nur gegen die Sorte Auflagen, für die der IWF ja berüchtigt ist. Also vor allem Auflagen betreffend die Einstellung sozialer Programme zur Betreuung des anfallenden kapitalistischen Elends. oder auch Auflagen, die verlangen, die Beendigung der innerukrainischen Subventionierung des Gaspreises mit der glasklaren Folge, dass innerhalb der Ukraine eine Verdoppelung des Gaspreises fürs gemeine ukrainische Volk eintritt. Also, aufgemerkt, liebe Leute, die Preistreiber beim Gas, die sitzen also nicht etwa bloß in Moskau, sondern die sitzen in der Zentrale des Internationalen Währungsfonds.
Gut, also das ist, was der Heinz jetzt und was ich vorher, was wir dargestellt haben, ist jetzt im Wesentlichen der Hintergrund für das, was dann im Anfang Januar dieses Jahres ganz aktuell als der Gasstreit im engsten Sinn stattgefunden hat. Ich denke, damit ist auch klar, dass eben die politische Dimension dieses Streits zwischen Russland und der Ukraine ein bisschen beleuchtet ist, vor deren Hintergrund man versteht, warum und wie das Ganze dann jetzt als Gasstreit im engeren Sinn abgelaufen ist. Die frisch errungene Marktwirtschaft und nicht zuletzt deren weltweite Krise haben nämlich die Zahlungsfähigkeit der Ukraine gründlich ruiniert, wie es der Heinz gerade ausgeführt hat. Die Ukraine kann ihre Energierechnung an Russland nicht mehr zahlen. Erst recht nicht die in mehreren Stufen erhöhten Preise, die als Ergebnis der inzwischen vorletzten Runde des Gasstreits ausgemacht worden waren. Jetzt die Reaktion des ukrainischen Präsidenten auf diese unschöne Lage ist alles andere als defensiv übrigens. Die Ukraine weigert sich nicht nur, die geforderten Preise zu zahlen, sondern auch ihre bisher aufgelaufenen Schulden in Höhe von, ich glaube, 1,8 Milliarden Dollar gegenüber Russland anzuerkennen. Also nicht nur die Schulden nicht zu bezahlen, sondern die wurden von der Ukraine auch gar nicht anerkannt. Diesen Affront nimmt Russland zum Anlass, die Gasversorgung des Nachbarlands, also der Ukraine, einzustellen. Was daraufhin passiert? Die Ukraine geht zu der schon früher, also im letzten Jahr bei dem letztjährigen Gasstreit praktizierten Übung über, ihren eigenen Bedarf an Gas von der für Europa bestimmten durchgeleiteten Gasmenge abzuzweigen. Es ist also wirklich kein Geheimnis, dass die das gemacht haben. Es ist auch zum Teil selber zugegeben. Und daraufhin hat Russland dann den gesamten Transit blockiert und der Ukraine die eben lange Zeit als Rückkehrangebot eingeräumten brüderlichen Preise, also Freundschaftspreise für Energie, endgültig gekündigt. Das hat die eindeutige politische Botschaft, wenn ihr, also der Russen an die Ukraine, wenn ihr euch so feindselig gegenüber uns aufführt und euch dermaßen entschieden dem westlichen Europa zuwendet, dann sollt ihr auch nach guter marktwirtschaftlicher Sitte eben europäische Preise für Erdgas bezahlen. Diese eben die russische Variation des Themas marktgerechter Gaspreis okay, politischer Gaspreis, also freundschaftlicher Gaspreis njet, ist ihrer verlogenen Logik nach zwar nicht besser und nicht schlechter als die hierzulande favorisierte Logik mit umgekehrtem Vorzeichen, aber das mag der parteilich voreingenommene hiesige Betrachter partout nicht wahrnehmen.
Die gar nicht zurückhaltende Reaktion des ukrainischen Chefs auf die ökonomische und politische Zwangslage seines Ladens, die hat Methode. Er spitzt den Streit mit Russland absichtsvoll zu. Er kalkuliert nämlich mit der Protektion seiner Paten im Westen. Er will erstens die USA und zweitens die EU mobilisieren und sie dazu herausfordern, sich deutlicher gegen Russland und eindeutiger als bisher hinter die politischen Anliegen zu stellen, die der Herr Juschenko und seine Mannschaft verkörpern. Auf der obersten politischen Ebene denkt dieser Mann dabei daran, Die von ihm angestrebte, aber zunächst abschlägig beschiedene EU- und NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu forcieren. Von dieser Einordnung in das Bündnissystem der mächtigsten kapitalistischen Nationen, also übrigens Klammerbemerkung, diese Sorte Staatenbeziehungen sehen weder der Juschenko noch seine hiesigen Parteigänger als Bedrohung einer unabhängigen Ukraine an, die ihnen in Hinsicht auf Russland sofort einfällt, Klammer zu. Also von dieser Rückendeckung durch imperialistisch potente und an Eindämmung Russlands interessierte Mächte, davon verspricht sich der Präsident der Ukraine eine Stellung in der Konkurrenz der Nationen, die ihn befähigt, auch der ökonomischen Zwangslage Herr zu werden, in die sein Staat geraten ist, und zwar nicht zuletzt, sondern zuerst gegenüber Russland und zuallererst an der Energiefront. Sich der NATO als Frontstaat anzudienen und damit auch eine Abhängigkeit in Energiedingen zu eigenen Gunsten zu wenden. Das sind des Herrn Juschenkos politische Absichten und die sind der Sache nach geradezu ein Extremfall der Kalkulation mit einem politischen Preis für Energieträger. Das haben freilich meiner Kenntnis nach weder die Frankfurter Rundschau noch die Frankfurter Allgemeine wahrgenommen. Quasi spiegelbildlich zur Verschärfung des ukrainisch-russischen Gasstreits durch Kiew fällt die Antwort Moskaus aus. Moskau will vor allem seine Gaskunden und politischen Partner respektive Konkurrenten in Westeuropa auf die Anerkennung seiner Sichtweise des Streits festlegen. Nicht zuletzt mit der per Einladung westlicher Experten an alle möglichen Pumpstationen durchgeführten Demonstration, dass das Klauen von Gas durch die Ukraine und nicht etwa Russland daran schuld ist, wenn in Europa kein russisches Gas mehr ankommt. Eben das, was die Ukraine erreichen will, will Russland verhindern und fordert dazu seine europäischen Kontrahenten auf, die Ukraine bei ihren Provokationen Russlands zu bremsen, wenn sie weiterhin an nützlichen Beziehungen zu Moskau interessiert sind.
Gut, und darauf, auf diese Absicht der Russen, die Schuldfrage jetzt so zu klären, dass der EU klar ist, wer da das Gas abgedreht hat, gestohlen hat, wie die sagen. Die Antwort darauf, die Antwort der EU-Politiker lautet, wir verweigern uns dieser Frage, also der Schuldfrage. Europa, wir finden den Streit einfach nur undurchsichtig, undurchschaubar, irgendwo kleinlich. Und zwar der Grund, weil wir die unschuldig Betroffenen sind. Das ist dann schon auf jeden Fall mal eine Absage an das von Russland vorgebrachte Anliegen, die Ukraine zum Urheber der europäischen Betroffenheit zu erklären und sie zur Mäßigung anzuhalten. Die EU und ihre Mitglieder lassen sich nicht gegen ihren ukrainischen Schützling ausspielen. Sie fordern Moskau vielmehr auf, als Gaslieferant der Ukraine weiterhin vom Weltmarktpreis nach unten abzuweichen und so die Ukraine weiterhin mit billiger Energie über Wasser zu halten. Eine ganz schöne Unverschämtheit angesichts der Tatsache, dass die politischen Verhältnisse zwischen Russland und der Ukraine sich in dieser Weise, die der Heinzel vorher beschrieben hat, gründlich geändert haben und zwar verschlechtert haben. Gut, jetzt, was hört man dazu aus der hiesigen Presse? Die freiheitliche Öffentlichkeit fungiert hier mal wieder als His Master's Voice. Sie, also unsere Zeitungen, FAZ, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, erteilen den Russen die schlechteren Noten in dieser Affäre. Sie machen sich zum Anwalt der frierenden Menschen nach dem Motto, die Russen lassen unsere Bulgaren und unsere Slowaken frieren und auch für die Serben, Kroaten, Bosnier und Mazedonien, die noch gar nicht zur EU gehören, erklärt man sich gleich mit zuständig. Ich zitiere mal aus der FAZ aus diesen Tagen, so ungefähr 10. Januar dieses Jahres. In Südosteuropa leiden die Menschen ganz besonders unter dem Gasstreit. Einige Länder rufen den Energienotstand aus und ganz schlimm, Schulkinder frieren und singen gegen die Kälte an. Also ein wahrhaft rührendes Bild, was da ausgepinselt wird, taugt dafür. Den Russen, wieder mal typisch, wie man den Russen so kennt, eben nach Meinung dieser Zeitungen, den Russen ihre Menschenverachtung vorzuwerfen. Und dazu muss man mal sagen, die politische Aufmerksamkeit westlicher Menschenfreunde oder westlicher Menschenfreunde erhalten frierende Menschen, sogar frierende Bulgaren und Rumänen, dann in dem Moment, wenn sie zur Unterstreichung eigener imperialer Zuständigkeitsansprüche zu gebrauchen sind. Dann werden nämlich auf einmal warme Wohnzimmer für EU-Bürger zur politischen Chefsache erklärt. Und da auch nur in Klammern mal zu bedenken gegeben, wie viele EU-Bürger dank jährlicher Preiserhöhungen von Ruhrgas, E.ON und so weiter ihre Heizkosten nicht bezahlen können. Solche Nachfragen haben natürlich in diesem Kontext nichts verloren. Aber wenn es gegen die Russen geht, dann fällt einem ein, wer da alles friert.
Andererseits, bei aller Feindbildpflege und Freundbildpflege ist doch nicht zu übersehen, dass die Positionen der europäischen Oberaufseher über ihren Kontinent mit den ukrainischen Berechnungen keineswegs deckungsgleich sind. Die deutschen etc. Parteigänger einer unabhängigen Ukraine, die nehmen schließlich kein Jota zurück von ihren Ansprüchen an eben diese Ukraine. Sie hat gefälligst als Dienstleister an EU-Interessen zu fungieren, auch wenn bei ihr daheim keine Rechnung mehr aufgeht, dank Einbau der Ukraine in den kapitalistischen Weltmarkt und der dort ausgebrochenen Krise. Der im Zusammenhang mit dem Gasstreit ausgesprochene Vorwurf von Seiten der EU, der Gasstreit habe die Reputation beider Streitparteien stark beschädigt. Das ist durchaus auch ein interessanter Kommentar zu der Tatsache, dass die Ukraine nicht zahlen kann, stellt sich nämlich rücksichtslos gegenüber den Existenznöten dieses Staats. Dessen ökonomisches Debakel interessiert nicht. Vertragstreue gegenüber Europa ist das Einzige, was hier zählt. Und noch die sofort öffentlich verhandelten Maßnahmen, wie Europa seiner, wie es heißt, Erpressbarkeit in Energiefragen künftig entgehen könnte. Also zum Beispiel ist sofort aus der Tasche gezogen worden, das Projekt per Umgehung Russlands im Süden mittels einer Pipeline mit dem schönen Namen Nabucco. Also noch diese sofort veröffentlichten Maßnahmen, wie Europa seiner Erpressbarkeit entgeht, zum Beispiel per Nabucco, die haben ja nicht nur die antirussische Stoßrichtung, aus der sie geboren sind, sondern die haben auch eine anti-ukrainische Stoßrichtung. Nabucco würde zusammen mit Russland die Ukraine gleich mit umgehen und damit den Status und die Einnahmequelle der Ukraine als Transitland entwerten. So macht die Europäische Union auch an die Adresse der mit ihr befreundeten Ukraine den Abstand deutlich, der zwischen einem imperialistischen Aufseher und einem Aufsichtsobjekt sich auftut und wer sich da von wem instrumentalisieren lassen muss.
Gut, nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Anführer der Europäischen Union, das ist ja vorhin schon ausgeführt worden, haben es zu einer ziemlichen Meisterschaft darin gebracht, ihre unverschämte Anspruchshaltung in Sachen Energie mit der Macht ihrer Bedürftigkeit anzumelden. Also nach der schon mehrfach benannten Logik, weil wir Energie brauchen, hat sich alle Welt nach uns zu richten, nicht nach ihrem Interesse, sondern nach unserem. Fragt sich, warum zieht diese Tour? Die Tour zieht durchaus ein Stück weit, weil der Rest der kapitalistischen Welt an der Geld- und Kapitalmacht interessiert ist, die sich in der EU akkumuliert hat. Der Rest der Welt zeigt sich auch beeindruckt von den dort versammelten Machtmitteln. Und schließlich nicht umhin kommt und kommt schließlich nicht umhin beim Verkehr mit Europa, dessen Bündnis mit der Weltmacht USA in Rechnung zu stellen. Also diese Tour zieht. Aber dennoch ist auch beim jüngsten Gasstreit zwischen Russland und der Ukraine an den Tag gekommen, dass die obige Formel, nämlich nochmal wiederholt, bei Europa steht Bedarf an Energie nicht für Abhängigkeit, sondern für Macht, dass diese Formel doch gewisse Verlegenheiten überdeckt, die auch das vereinigte Europa gerade in Punkt Machtmittel zu verbuchen hat. Den Streitparteien Ukraine und Russland waren ihre strittigen Interessen erst einmal wichtiger als der empörte Ruf aus Europa, dass Europa auf keinen Fall unter ihrem Streit leiden dürfe. Und noch die Beilegung des Streits erfolgte keineswegs im Gefolge eines Machtworts aus Brüssel oder sogar eventuell aus Berlin, sondern die erfolgte, also diese Einigung erfolgte, in einem Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und seiner ukrainischen Amtskollegin Timoschenko. Dazu konnten die europäischen Politiker dann nur leicht säuerlich konstatieren, irgendein Zitat auch, das in der Zeitung stand, Hauptsache, das Gas fließt wieder. Wobei man allerdings nicht überhören konnte, dass das ein ziemlich ernüchtertes Fazit ist, zumal die Haltbarkeit des Gasflusses nach Westeuropa alles andere als feststeht, auch nach der Beilegung des diesjährigen Streits. Europa sieht sich also in diesem Konflikt, in der von ihm eingenommenen Aufseherstandpunkt aus, in der unguten Lage, dass es mit all seinen gewichtigen Interessen in dieser Region offenkundig nicht dazu imstande war und ist, die Lage aus eigener Kraft und ein für alle Mal unter seine Kontrolle zu bringen. Der Verhandlungsführer der Europäischen Kontrollkommission, ein Herr Riemann aus Tschechien, gibt einen sachdienlichen Hinweis dazu, woran es der europäischen Machtentfaltung gebricht, wenn er erklärt, dass, und ich zitiere jetzt auch mal diesen Herrn Riemann aus der FAZ, der also Europa gebricht ist daran, dass die EU keine anderen Mittel als jetzt in diesem Fall Telefongespräche, also Verhandlungen, zur Verfügung stünden. Zitat weiter, wir verfolgen keine Militärpolitik. Auweia, das Bedauern darüber ist nicht zu überhören. Allerdings bescheidene im Sinn von, na, dann backen wir eben kleinere Brötchen, bescheidener lässt die EU-Führer dieses Defizit in Sachen Militärpolitik nicht werden. Sie drohen Russland mit einer Infragestellung aller Formen der bisherigen Zusammenarbeit, wollen nämlich, wie man auch der Zeitung entnehmen konnte, Zitat, in jedem Einzelfall überprüfen, ob es noch möglich sei, mit dem Tagesgeschäft mit Russland fortzufahren, und dieser Gasstreit werde spürbare, Zitat wieder, spürbare finanzielle, wirtschaftliche und politische Konsequenzen haben, Zitat aus der Süddeutschen Zeitung. Um diese Drohung an die Kreml-Häuptlinge an den Mann zu bringen, sehen die EU-Häuptlinge offenbar ausreichend finanzielle, wirtschaftliche und politische Kompetenz auf ihrer Seite. Und für die von EU-Kommissar Riemann angedeutete, freilich ziemlich ausschlaggebende imperialistische Schwachstelle gilt für die ambitionierten Führer einer europäischen Großmacht, die sich nur noch an den dicksten Militärmächten der Jetztzeit messen mögen, an der Beseitigung ihres Defizits in Sachen Kompetenz zum Draufhauen. Daran müssen wir unbedingt arbeiten.
Und in dieser Schlussfolgerung werden Sie von Ihren freien Öffentlichkeitsarbeitern hemmungslos unterstützt. Zum Beispiel in Form einer äußerst kritischen Würdigung der imperialistischen Leistungen des EU-Blocks im Gasstreit, wie sie geradezu prototypisch scharfmacherisch wieder einmal die Frankfurter Allgemeine hingebracht hat, und zwar in ihrem Leitartikel vom 28. Januar unter dem bezeichnenden Titel Die halbherzige Ordnungsmacht, kommentiert die FAZ folgendermaßen, Zitat, Europa hat einen Kernbereich seiner Energieversorgung in die Hände einer autoritär verfassten, aggressiv auftretenden Halbgroßmacht, gemeint sind die Russen, und eines innerlich zerrissenen, von Korruption durchsetzten Reformlandes gelegt. Gemeint ist hier die Ukraine. Und das lässt den FAZ-Menschen folgende, Zitat, bittere machtpolitische Lehre ziehen. Zitat, wer immer nur als weiche Macht auftritt, muss sich nicht wundern, wenn andere seine wichtigen Interessen missachten. Auch in diesem Streit hat Europa zu spät und nur halbherzig mit Sanktionen gedroht. Das muss sich ändern. Andernfalls wird die EU nicht die Ordnungsmacht, die sie gerne wäre, nicht einmal auf dem eigenen Kontinent. Zitat Ende. Das sitzt. Naja, sicher, ein bisschen Größenwahn gehört schon dazu, wenn man den europäischen Imperialismus als Weichei kritisiert und diese Kritik in erkennbar höchst konstruktiver Absicht erfolgt. Das Schlimme ist bloß, dass die Gewaltfantasien aus der FAZ-Redaktion, also von wegen eine harte Macht muss her und die muss sich dann nicht von russischen Halbstarken auf der Nase herumtanzen lassen. Eine harte Macht, die ist vielmehr fähig, dass wir mit unseren wichtigen Interessen die wichtigen Interessen anderer missachten, statt dass das immer umgekehrt passiert. Also das Schlimme ist, solcher Art Gewaltfantasien aus der FAZ-Redaktion, die treffen so genau den imperialistischen Geist, von dem das Projekt einer europäischen Weltmacht tatsächlich lebt. Der Fantasieanteil am FAZ-Kommentar, der liegt ja leider keineswegs darin, dass er die Sache nicht treffen würde, in der die EU unterwegs ist, sondern der liegt bloß darin, dass der Scharfmacher von der FAZ seiner Zeit voraus ist. Ist ja auch sein Privileg als Schreiberling, der nicht die tatsächliche politische Verantwortung trägt. Dass Europa sich zum gescheiten Krieg führen befähigen muss, das ist Gemeingut unter seinen Anführern und Anhängern. Es soll sich also bloß niemand vertun bei der Beurteilung, in welcher schönen neuen Heimat, in welchem Vaterland er da gelandet ist, wenn er sich im Europa der Vaterländer herumtreibt.